Also man ist dann in die Stadt in Anführungszeichen gefahren, ins Internetcafé bei Karstadt und hat das Internet angefangen zu studieren. Und das war, ich weiß noch, wie krass es war, das Gefühl, okay, das ist jetzt die ganze Welt, die da reinschreibt.
Und mittlerweile lebt Juliane Leopold im Internet, sagt sie. Juliane ist Chefredakteurin Digitales bei ARD aktuell und der Tagesschau. Vorher hat sie als Chefin BuzzFeed nach Deutschland gebracht. Wir sprechen darüber, wie man ein journalistisches Startup aufbaut.
An dir hängt halt jeder Scheiß, bis zu irgendwie, welche Kaffeemaschine kaufen wir.
Wir reden in dieser Folge über Chancen, Erfolge, aber auch über Hass im Netz.
Ich kann sagen, dass ich in fast allen dieser Jobs Probleme bekommen habe mit Männern, die mich belästigt, beleidigt, bedroht haben.
Und wir schauen auf die Bedeutung von Süßigkeiten am Arbeitsplatz und ob die Konkurrenz da vielleicht besser aufgestellt ist als die Tagesschau. Könnte das etwa ein Abwanderungsgrund sein?
Ich bedanke mich für diesen Hinweis. Wir werden ihn nachgehen, definitiv.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Das ist die 26. Folge von Die Medienmacherin. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr immer die neuen Folgen angezeigt bekommt. Ihr könnt auch gerne Bewertungen dalassen, da freue ich mich. Jetzt aber erstmal hallo alle und hallo Juliane.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und ich sehe schon, du sitzt quasi am Strand, zumindest bildtechnisch. Du hast hier einen schönen Hintergrund hochgeladen. Das ist, ich nehme an, ja, bei euch in Hamburg, oder?
Das ist der Elbstrand in Hamburg, genau. Der ist auf Zoom mein Hintergrund und ankert mich ein bisschen im echten Leben, wenn man so nur noch virtuell hin und her schaltet.
Hast du denn überhaupt bei den ganzen Jobs, auf die wir jetzt alle gucken werden in dieser Stunde Podcast, überhaupt mal Zeit, an diesen Elbstrand zu gehen ab und an?
Doch, ich habe an den Wochenenden Zeit. Die Wochenenden sind mir heilig und ich versuche, die wirklich frei von jeder Arbeit zu halten. Meistens klappt's und manchmal klappt's nicht.
Und ansonsten musst du dein Handy immer anhaben für Rufbereitschaft, für wenn irgendwo wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte brennt, dass du dann reinkommen musst, dass du Entscheidungen treffen musst. Hast du jemals so richtig frei oder musst du immer so ein bisschen auf Abruf sein?
Also ich habe mal irgendwann gesagt, ich wohne im Internet und das stimmt auch und das hilft mir auch. Also für mich ist es nicht, wie soll man sagen, jetzt schlimm oder so, dass da immer was kling machen kann. Die Bereitschaft oder der Druck momentan ist ein bisschen kleiner, weil die Organisation größer ist. Also ARD aktuell, wo ich jetzt arbeite für tagesschau.de, ist einfach eine sehr große Organisation, wo wir auch Verantwortung gut uns aufteilen können. Wir haben auch eine Dreier-Chefredaktion, was schön ist, weil es ja einfach hilft, Aufgaben zu teilen. Und bei BuzzFeed war das anders. Da war der Druck wirklich deutlich höher, weil ich da eigenständig und alleine auch aufgebaut habe. Ich hatte natürlich auch ein tolles Team, aber es war ein kleines Team und auch ein Stellvertreter, aber da war einfach überhaupt nicht so viel Man- und Woman-Power da, als dass man ständig die Verantwortung da teilen konnte. Und das war eine Zeit, da habe ich dann echt auch manchmal gelitten unter dem Slack, der niemals ruhte.
Ah, das kann ich mir vorstellen. Was war denn dein allererster Job in den Medien? Weißt du das noch?
Also es kommt noch an, definiere Medien.
Was mit Medien? Irgendwas, was mit Online, mit Print, mit Fernsehen, mit Radio zu tun hat, im Praktikum. Ja. Oder der Klassiker, was eigentlich fast jeder dann an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt im Podcast sagt, ist Lokalzeitung. So, da waren wir alle.
Nee, da war ich nicht. Tatsächlich. Und ich habe auch ganz lange gar nicht gedacht, dass ich im Journalismus lande. Ich habe Publizistik studiert und kam in so einer Zeit ins Studium, wo es die ganz, ganz großen Abgesänge schon gab auf den Journalismus und vor allem auf den Printjournalismus. Und es gab auch schon die ersten wirklich großen Krisenerscheinungen. Ich habe in Berlin studiert, der Berliner Pressemarkt. Ja, Grüße gehen raus an die FU Berlin. Also Riesenthema an meiner Uni, dieser verrückte Zeitungsmarkt in Berlin. Und ich habe nie gedacht, dass ich das Zeug habe, mich da durchzubeißen auf so einem krassen Journalismusmarkt. Und deswegen habe ich erst eine ganz andere Abbiegung genommen und bin in eine Pressestelle gegangen, tatsächlich einer Regierungsorganisation, kann man gar nicht sagen, so eine Ausgründung aus der rot-grünen Regierung war das noch. Wann war das denn? Oh Gott, irgendwann Mitte der 2000er Jahre, glaube ich. Bin schon noch eine Weile dabei. Und das war ganz cool, weil ich so ein Gefühl dafür bekommen habe, wie Journalismus funktioniert, in dem Sinne, wie die andere Seite beobachtet, wie die andere Seite auch Berichterstattung guckt und wie auch Kampagnen funktionieren. Das ist ein ganz wertvolles Rüstzeug, wenn du Journalistin wiederum bist, weil du verstehst, wie bestimmte Geschichten in die Welt gesetzt werden oder funktionieren sollen und bestimmte Mechanismen angesprochen werden sollen.
Man kennt und die ganzen Sprung, Tricks.
Na, die ganzen Tricks, ich will sagen, aber so ein paar, und das ist ganz cool. Man weiß auch einfach, worum es Leuten geht, die eben Geschichten lancieren. So. Und dann bin ich aber gewechselt, und zwar zum Freitag, zur Wochenzeitung Der Freitag. Der war damals so der neue heiße Scheiß im Printmarkt, weil er gesagt hat, wir machen Meinungsjournalismus, wir machen das Meinungsmedium und wir machen ganz viel mit Community. Und das war mein Thema. Ich kam aus dem Internet. Ich habe damals wahnsinnig gerne gebloggt. Twitter kam dann auf. Also ich habe einfach diese Kanäle für mich entdeckt und fand die ganz spannend. Und die Verlage oder der Verlag in dem Fall speziell brauchte das und fand das irgendwie spannend wichtig, diese Expertise. Und deswegen habe ich da angeheuert.
Du hast gerade schon gesagt, du kamst quasi aus dem Internet. Ich finde, das hört sich gerade so ganz lustig an, als wärst du irgendwie so ein Emoji oder so und flupp, und dann war sie da, die Juliane. Weißt du noch kannst du dich noch an deine erste Berührung irgendwie mit dem Internet erinnern? Bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß noch genau, als wir irgendwann das erste Modem hatten und wir dann als Kinder irgendwie mit meinem Papa ins Internet durften und wir uns dann ganz stolz jeder eine eigene Homepage mit meinem Papa gebaut haben. Also mein Papa ist auch so ein bisschen Computerfreak, der kennt mit allem aus. Und dann haben wir eine eigene Homepage gebaut und dann habe ich da Bilder hochgeladen von mir natürlich und von meiner Lieblings-Diddle-Tasse und sowas. Mein Papa hat das dann rechtzeitig alles wieder irgendwann runtergenommen, als sie gemerkt haben, es ist vielleicht nicht die beste Idee, alles in dieses Internet reinzustellen, nur weil es geht. Aber das ist so meine erste Erinnerung. Ja, was war es denn bei dir, was du so mit dem Internet verbindest als erstes?
Meine erste bewusste Erinnerung an das Internet ist, dass es das Internet nicht bei uns zu Hause gab, sondern in der Jugendabteilung von Karstadt, in der irgendwelche seltsamen Rechner-Terminals aufgebaut wurden, wo man dann so Internet-Café-mäßig surfen gehen konnte.
Internet-Cafés?
So, ja, total. Ja. Und das war so ein Ding. Also man ist dann in die Stadt, in Anführungszeichen, gefahren, ins Internet-Café bei Karstadt und hat das Internet angefangen zu studieren. Und das war, ich weiß noch, wie krass es war, das Gefühl, okay, das ist jetzt die ganze Welt, die da reinschreibt. Ich kann alles lesen, ich kann alles mir erschließen, was mich interessiert, welche Nische auch immer, nichts ist zu nischig. Und es gibt für jedes Interesse Gleichgesinnte. Das hat mich total fasziniert. Natürlich wissen Leute, das geht in alle Richtungen. Ne? Also es ist irgendwie nicht nur die Digital-Community und bei mir war Star Trek, ich war totaler Trekkie, sondern es ist, es sind auch die gesellschaftlich nicht so wünschenswerten Entwicklungen, die dann Gleichgesinnte finden. Aber damals hatten wir ja noch unsere Unschuld sozusagen, was das anging, und war eher fasziniert und glücklich und beseelt von diesem Schatz, der sich da auftat.
Ja, es war ja auch einfach total spannend. Ich weiß noch, als irgendwann alle ICQ hatten und wie stolz wir dann unsere eigene ICQ-Nummer auswendig gelernt haben. Und dann hat man irgendwie so mit zwei Leuten geschrieben und fühlte sich wie so ein König, weil irgendwie voll krass, irgendwie ich muss nicht mehr das Telefon von meiner Mama benutzen, wo sie dann sowieso immer meckert, sondern ich sitze in meinem Zimmer und ich bin einfach bei ICQ. Weißt du noch deine ICQ-Nummer? Warst du auch bei ICQ?
Nee, ich glaube, ich war nicht bei ICQ. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, es gab irgendein Konkurrenzanbieter. Also ich war auf jeden Fall auch am Start mit Instant Messaging, aber ich weiß nicht mehr, vielleicht AOL oder sowas, ich habe keine Ahnung. Aber weil du sagst, telefonieren, was ich noch so auch als Bild im Kopf habe, ist natürlich, dass die Leitungen auch besetzt waren. Also als dann das Internet zu Hause war, konnte man ja nicht gleichzeitig telefonieren und ins Internet gehen. Das heißt, es musste immer eine bestimmte Internetzeit geben, die verabredet war. Genauso mit dem Telefon, ne? Wenn man dann eine Stunde lang mit Freunden telefoniert hat, konnte man halt nicht ins Internet gehen. Also das ist, ich finde, das ist so spannend, weil wir diese Welten kennen. Also schon noch diese 80er, 90er Jahre Welt, die so ganz vordigital war. und dann wirklich mit Lichtgeschwindigkeit in dieses Jetzt, wo alles auf so einer Briefmarke von Smartphone stattfindet, alles parallel und gleichzeitig und ständige Vernetzung irgendwie angesagt ist. Und wir haben das aber hingekriegt. Also Glückwunsch an unsere Mittelgeneration.
Puh. Zu welchem Zeitpunkt hast du denn gemerkt, das könnte vielleicht auch tatsächlich ein Job irgendwann mal für dich sein? Also, dass eben man im Internet nicht nur irgendwie Spaß hat, weil man mit seinen Freunden oder mit seinen Trekkie-Fans irgendwie schreibt, sondern dass das irgendwann mal ein Beruf werden könnte?
Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich ich meine Jobs am Anfang sehr stark selbst erfunden habe. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, ich hatte das Glück, in diese Umbruchszeit zu kommen, in der vieles möglich war und in dem eben auch nicht so ganz konventionelle Wege in den Journalismus auf einmal möglich wurden. Also ich habe nicht volontiert. Ich habe Publizistik studiert, aber dieses Volo zum Beispiel habe ich nicht gemacht. Ich war nicht auf einer Journalistenschule, sondern ich hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Kenntnisse über eine neue Technologie oder über vor allem über die Menschen, die diese Technologie benutzen und über ihre Motive und über ihre Wege, das zu tun. Und diese Kenntnisse wurden wichtig und das hat mir eigentlich genützt. Und ich habe nie einen Masterplan gehabt. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, so in 10 Jahren bist du bei der Zeit und irgendwann bist du bei der Tagesschau. Also das habe ich nie drüber nachgedacht, sondern ich habe immer Menschen spannend gefunden, Projekte spannend gefunden, habe dann gesagt, ich setze mich jetzt ein mit all dem, was ich kann und ich gucke mal, wie weit mich das trägt.
Du sagst jetzt selbst, du hattest ganz viel Wissen über Userverhalten und über ganz viele Dinge, wo eben andere noch nicht so Einblick hatten. Wie hast du dir das Wissen denn dann drauf geschafft? Also ich nehme mal an, bei euch im Studium wurde das nicht vermittelt. Hast du dann abends einfach aus Leidenschaft dir die Silicon Valley Blogs durchgelesen und die Fachzeitschriften irgendwie studiert? Oder wie kamst du zu dem ganzen Wissen?
Ich habe Blogs gelesen, Punkt. Also ich habe einfach wahnsinnig gerne und viel im Internet gelesen und sicherlich auch bestimmte Fachliteratur gelesen. Ich weiß, so ein frühes wichtiges Buch war Here Comes Everybody von Clay Shirky. Da ging es sozusagen um dieses, wie man heute ja sagen muss, auch die Illusion von Meritokratie, also dass wenn alle gleiche, ich umreiße jetzt und bitte nicht mich fertig machen, liebe Nerds. Aber ich habe es so verstanden, dass wenn alle die gleichen Zugänge haben, keine gleichen Wissenszugänge, dass mehr Gerechtigkeit da ist, mehr Machtausgleich da sein kann. Und da geht es vor allen Dingen eben um sowas wie Wikipedia oder solche Tools und Webseiten. Und ich fand das einfach spannend. Also ich habe mich gerne mit dieser Theorie beschäftigt und ich habe aber auch gerne immer wieder den Schritt gemacht, das in der Praxis zu beobachten. Und was zum Beispiel ein Ding war, als es ja kam, war StudiVZ. Also das war sicherlich noch vor dieser Zeit, wo ich dann in den Job gegangen bin. Aber ich weiß noch, ich habe die Seite gesehen und das war, wie wir heute wissen, ein Facebook-Copycat komplett. Aber das wussten wir nicht, wir waren ja jung und naiv und konnten es auch noch nicht besser wissen. Und ich weiß noch, ich habe diese Seite gesehen und ich habe das Freunden geschickt und ich habe geschrieben, das wird euer Leben verändern, weil ich so krass fasziniert davon war. Und diese Neugier darauf, das zu verstehen, was fasziniert mich jetzt eigentlich daran, was fasziniert andere daran, das hat mich angetrieben.
Und das treibt dich wahrscheinlich auch immer noch an? Oder ist man mittlerweile da so ein bisschen, ach Gott, jetzt die 50.000. Social-Media-Plattform? Oder bist du immer noch direkt da mit hinterher?
Ja, das ist eine gute Frage. Also TikTok war jetzt so ein Beispiel. Ne? TikTok kam um die Ecke und meine erste Reaktion ist sicherlich inzwischen ein bisschen weniger euphorisch, also bei grundsätzlich jeder neuen Plattform, weil ich einfach einige habe kommen und gehen sehen. Aber am Ende zieht es mich halt doch immer rein. Also ich habe letztens darüber nachgedacht, ich glaube, ich bin ein bisschen eine untypische Internetperson, weil mich Hypes eher abschrecken. Also wenn ich sehe, wie was viral geht, will ich mit Absicht nicht draufklicken. Ich denke, das kriegt ja schon genug Aufmerksamkeit und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen paradox an meinem beruflichen Weg, dass ich trotzdem irgendwie durchgekommen bin, obwohl ich oft Hypes an mir habe vorbeiziehen sehen. Ich probiere die Dinge schon noch aus. Das, wie gesagt, vielleicht nicht, bin ich nicht mehr unter diesen ganzen Early Adoptern, die sofort loslaufen und sofort den Hype verkünden. Aber irgendwann reiche ich schon ein und versuche mir mein eigenes Urteil zu bilden und mich nicht auszuruhen darauf, dass ich vor 10 Jahren mal das Internet verstanden habe.
Ich war damals bei StudiVZ. Ich weiß, wie alles läuft.
Genau, so ungefähr. Ich weiß, wie es läuft.
Ja. Also ich muss sagen, bei TikTok bin ich, also gucke ich schon immer mal wieder rein und bin dann auch selbst von mir fasziniert, wie ich irgendwie eine halbe Stunde lang da einfach nur irgendwelche Videos durchswipen kann und das irgendwie immer noch gut finde.
Krasser Algorithmus, finde ich. Also wirklich mit der krassesten Algorithmus, den ich erlebt habe in den letzten Jahren, weil der irgendwie dich einfach kennt, ne? Also
kriegst du
das angeboten, was...
Also ja, stimmt. Oh Gott, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, stimmt. Nachdem ich neulich einmal Fußball geguckt habe mit meinem Freund, werden mir neuerdings ständig Fußballsachen angezeigt bei TikTok. Ja, daher kommt es. Aber auch viel so Quatschsachen, wo ich mir dann immer denke, warum kriege ich das jetzt hier reingespült? So,
weil TikTok spürt, dass du den Quatsch brauchst.
Ja, wahrscheinlich. Aber es ist schon krass. Also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass TikTok relativ schnell dann wieder erledigt ist, bevor ich es irgendwie verstanden haben muss. Aber ich glaube, nein, ich muss nicht mehr reinfuchsen, ne? Oder du sagst auch, das wird jetzt nicht so schnell verschwinden, ne?
Nicht ja, so wie Clubhouse. Was ich spannend finde, ist, dass man das nicht so gut vorhersagen kann mehr. Also ich weiß noch, als Instagram zum Beispiel die Stories ausgerollt hat, da wurde ich auch gefragt, oh ja, ist das denn jetzt das Ende für Snapchat? Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich glaube, die Stories werden sich nicht so richtig durchsetzen auf Instagram, weil das unterschiedliche Dinge einfach sind, ne? Also kurze Videos oder kurze Stories sind einfach was anderes. Also diese verschwindende Kommunikation ist was anderes, als ich halte mein Leben fest und zeige euch, wie schön meine Tellergehälfte aussehen, was ja Instagram war zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ja.
Und da lag ich komplett daneben. Das, finde ich, gehört dann aber auch dazu, zu digitaler Expertise oder zu einem Job im Digitalen, diese Fehlbarkeit auch einzuräumen, zu erkennen, weil das ein unglaublich dynamisches Feld ist, was ich eben nicht einmal verstehen kann vor 10 Jahren. Dann bin ich fertig damit.
Nee. Und vor allen Dingen auch, also in allen Belangen super unvorhersehbar. Wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, war ja vor allen Dingen auch ein großer Knick für Snapchat, dass doch Kylie Jenner irgendwann getwittert hat, dass sie jetzt bei Snapchat weg ist, oder? War das nicht so? Und dass dann auf einmal die Aktie voll eingebrochen ist und super viele junge Mädels dann halt da auch wirklich weg sind. Weil Kylie Jenner ist nicht mehr da.
Das ist eine super interessante Entwicklung, ne? Dass die Netzwerke versuchen, eigene Stars aufzubauen und auch sich gegenseitig abzujagen. Also Instagram Fleets konkurriert ja jetzt mit TikTok wiederum und dann bauen die irgendwie eigene Personen auf. Das finde ich spannend, aber es sind natürlich Mechanismen, die auch bekannt sind. Also es soll Fernsehsender geben, die Menschen abwerben.
Ja.
Wir wissen nicht, wovon ich gerade spreche, aber wir wissen alle, wovon ich spreche. Das ist einfach Aufmerksamkeitsökonomie. Die gibt es natürlich dann auch noch krasser auf den Plattformen und auch noch dynamischer.
Ja. Wir gucken jetzt mal auf deine Position. Du hast ja gerade selbst auch schon angesprochen, bei BuzzFeed damals, Oktober 2014 bis Januar 2016 warst du Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von BuzzFeed. Also du hast BuzzFeed wirklich nach Deutschland gebracht.
Ich habe den Laden O4 Boys.
Du hast das von vorne bis hin. Wirklich? Du sag mal, wie kam es denn überhaupt dazu? Also wie funktioniert das? Haben die dir irgendwann mal bei ICQ geschrieben und haben gesagt, dear Juliane,
genau,
we think that you know the Internet. Und zack, dann bist du dabei. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wie kam denn die Connection überhaupt erstmal zustande?
Das war interessanterweise der erste Job, den ich nicht bekommen habe über das Internet. Also alle Jobs vorher habe ich bekommen über irgendwelche Mailinglisten oder wirklich Tweets. Also die interessantere Geschichte ist, glaube ich, wie ich meinen ersten Job bekommen habe, aber das kannst du nachher nochmal fragen. Das
ist ein Tweet
einer fremden Person, mit der ich heute irgendwie super gut befreundet bin. Aber ja, das waren noch andere Zeiten. Und bei BuzzFeed war es nicht direkt das Internet, aber es war am Ende jemand, der mich gefragt hat, also der meine Tweets kannte, der meine Präsenz kannte, sozialen Medien und meine Arbeit ein bisschen kannte und meinte, hier gibt's irgendwie einen Arbeitgeber, der jemanden sucht in Deutschland. Hast du Interesse?
Wie kann man sich das vorstellen, eben so ein journalistisches Startup an den Start zu bringen? Ich gucke ja gerade die Netflix-Serie Startup. Ich weiß nicht, ob du die geguckt hast. Mit dem Adam Brody oder wie er heißt. Und da geht es eben darum, 3 Staffeln lang, ich meine, gut, das hat jetzt nichts mit eurem Startup zu tun, weil es geht auch viel um Drogen und solche Geschichten. Aber über allem steht eben diese...
Das ist jetzt eine Fangfrage.
Über allem...
Weißt du, dass wir in Berlin-Mitte waren?
Über allem steht so die Idee, wir gründen eben ein Startup und das machen die eben von Folge 1 an eben wirklich mit, wir brauchen ein Team, wer macht was? Mhm. Wir brauchen eine Kaffeemaschine, wir brauchen eine Tischtennisplatte, wir brauchen Räumlichkeiten, wir brauchen Arbeitszeiten. Wir müssen gucken, ab wann können wir die Leute bezahlen und wie können wir das Ganze finanzieren. Also das möchte ich nur sagen, ist so mein kleiner Einblick in die Startup-Welt. Ansonsten käme ich da gar nicht aus. Wie war es bei euch?
Also so, ich würde sagen, bei 4 von 5 Punkten würde ich einen Haken dran machen. Das war genauso bei uns.
Und, also alles außer die Drogen.
Na, vor allem alles außer denen sich Sorgen machen um die Bezahlung, weil die Kohle kam halt aus Amerika und kam vom Mutterhaus. Aber also ich habe eigentlich de facto mit der Arbeit angefangen, schon im Sommer vor dem Launch Day. Im Sommer habe ich angefangen, Jobausschreibungen zu teilen auf meinen Accounts, habe Leute zum Bewerbungsgespräch eingeladen, habe Bewerbungsgespräche geführt, habe parallel schon überlegt, wie wir das mit den Büros lösen, weil irgendwie klar war, wir können oder wollen uns auch Flexibilität erhalten. Wir wissen auch gar nicht, wie groß wir sind. Also ich wollte nicht gleich ein Riesenbüro mieten. Das heißt, wir haben am Anfang aus so einem sehr obskuren Coworking-Space gearbeitet. Ich glaube, wir fanden uns alle gegenseitig ziemlich obskur. Also mein Team, aber auch der Coworking-Space war also so ein Bunker irgendwo ganz laut.
Ja, das klingt jetzt doch wieder auch nach der Serie. Du musst die wirklich mal gucken.
Dann, ja, aber was genau wie du sagst, bis hin zu, dann haben wir ein richtiges Büro gefunden und an dir hängt halt jeder Scheiß, bis zu irgendwie, welche Kaffeemaschine kaufen wir, es sind noch genug Süßigkeiten da, damit wir hier die US Eier-Popeye-Motivationswelt im Laufen halten. Ich sage das jetzt ein bisschen despektiert, es ist schon cool, wenn man immer in die Büroküche geht, also Süßigkeiten da.
Ja, ich wollte gerade sagen, profitiert. Das klingt gut.
Bis hin zum Möbel aufbauen, Möbel aussuchen, Möbel aufbauen, nachts bleiben, um diese scheiß Möbel aufzubauen. Die Möbel hast du wieder beknackt aufgebaut, die Möbel fallen auseinander, da musst du die Möbel neu aufbauen. Alles. Und dann, das ist ja nur die sozusagen die Orga. Parallel haben wir ja wirklich die Arbeit aufgebaut, also das wirkliche redaktionelle Konzept. Wie, was publizieren wir, in welchen Rhythmen publizieren wir, wie arbeiten wir eigentlich, wie sind wir organisiert? Da gab es so ein bisschen so ein Bootcamp, nenne ich das jetzt mal, in New York, in der Zentrale, bin ich hingeflogen. Und das werde ich auch nie vergessen, das war total krass, weil mein allererster Kurs war irgendwie, wie komme ich sicher aus einer Demonstration, wenn ich berichte. Das habe ich nie erlebt in Deutschland, so ein Sicherheitstraining. Also es gibt sowas, ich weiß das. Die Bundeswehr bietet sowas an, irgendwie mit Zertifikat, natürlich mit Zertifikat. Und bei BuzzFeed hatten wir halt einfach so einen Sicherheitsmenschen eingestellt, der dann gezeigt hat, wie man aus irgendwie Handschellen rauskommt oder so. Hat mich sehr beeindruckt. Die waren damals unter dem Eindruck von großen Social Justice Demos, wo die kaum rausgekommen sind als Reporter. Also kaum aus grenzenden Situationen rausgekommen sind und das war einfach eine Druckbetankung. Und dann bin ich zurückgekommen und habe versucht, so das Team aufzubauen, die Druckbetankung weiterzugeben und irgendwie den Laden aufzubauen.
Du hast in einem Interview 2015 gesagt, wir versuchen so viel wie möglich auszuprobieren. Und wenn man diesen Ansatz hat, gibt es eben wenig Verbote. Das hast du gesagt eben über eure Arbeit bei BuzzFeed. War das tatsächlich so, dass ihr jetzt dann eben aus den USA nicht 5000 Vorgaben gemacht bekommen habt, von wegen, ihr müsst die Zahlen erreichen und ihr müsst das und das, sondern dass es wirklich eher hieß, probiert euch aus und guckt, was erfolgreich ist und dann geht ihr den Weg?
Definitiv. Und ich glaube, ich habe im Nachhinein betrachtet mir selber als Chefin viel mehr Druck gemacht auf gute Zahlen, als es die US-Zentrale gemacht hat. Es gab natürlich Zahlenerwartungen an uns, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, die rote Warnsirene anging, wenn die Zahl nicht erreicht wurde täglich. Aber Zahlen, ich glaube, deswegen war ich da auch so fixiert drauf, hatten eine große Präsenz. Also es gab ein Content-Management-System, was gekoppelt war an die Zahlen. Es gab auch Zahlenziele für Redakteurinnen und Redakteure. Das war schon ein ganz anderer Schnack, als ich das kannte aus deutschen Redaktionen. Und das macht natürlich auch was mit einem. Und gleichzeitig, das habe ich dann versucht, auch vielleicht mit diesem Zitat nochmal auszudrücken, haben wir versucht, das eher in Kreativität zu drehen. Also ich sehe das so, dass das Grenzen oder Restriktionen oder auch bestimmte Ziele sich auch beflügelt auswirken können, weil man in Frage stellt, was man glaubt zu wissen. Und wir haben ja überhaupt nicht geglaubt, irgendwas zu wissen, weil es diese Art von Online-Journalismus, von irgendwie Boulevard, Politik, Social Justice, alles gleichzeitig vorher so ja gar nicht gab in Deutschland. Das heißt, für uns war es eben beflügelnd und toll. Und wir hatten ab Tag 1 wirklich alles im Angebot von, keine Ahnung, den lustigen Katzen-Memes und Hunde-Memes bis zu Geschichten über politisch völlig desillusionierte Nicht-Mehr-Wähler in Brandenburg oder eine Chronik rechtsextremer Gewalt. Die harten politischen Themen sind halt nicht so gesehen worden in der Öffentlichkeit oder sind nicht, vor allem in der Fachpresse, irgendwie nicht auf dem Radar gekommen, weil wir dafür nicht standen als Marke. Und trotzdem haben wir es gemacht und die waren auch erfolgreich in dem Sinne, als dass wir eben Erfahrungen gesammelt haben.
Und dann in den anderthalb Jahren, wo ihr eben sehr erfolgreich die Marke hier an den Start gebracht habt, was war mal ein Moment, wo du dann vielleicht mal innehalten konntest, dich auf dein schlecht zusammengeschraubtes Sofa setzen konntest in eurer Redaktion und mal kurz reflektieren konntest mit den frischen Süßigkeiten im Mund? Wow, das läuft gerade richtig gut. Gab es da so diesen einen Moment, wo du einfach auch mal das genießen konntest, was du da gemacht hast?
Ja, schon. Also als wir das Team so zusammen hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es wirklich gut harmoniert hat, wo wir einen guten Workflow gefunden hatten, auch, weiß ich nicht, abends irgendwie noch rumgehangen sind und irgendwelche schrecklichen Pfirsichschnäpse getrunken haben in Berlin-Mitte. Das war eine schöne Zeit. Aber natürlich ist es so, dass immer eben auch im Hinterkopf natürlich immer diese Verantwortung dann da ist und der Druck da ist. Also ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage, ich bin jetzt nicht jemand, der das jemals so richtig dann ablegt. Also ich bin dann schon noch angespannt immer.
Mhm. Nach anderthalb Jahren bist du dann da ja weg, bist raus aus der Position. Warum?
Weil sich die Konstellation geändert hat und die Grundbedingungen. Ich habe ja am Anfang ein bisschen was erzählt über diesen Pioniergeist, auch über diese große Beinfreiheit und dieses, ja, macht mal, ihr kennt euren Markt am besten. Über diese Mentalität. Und die hat sich in meiner Wahrnehmung irgendwann geändert hin zu einer stärkeren Steuerung aus London raus. Das ist eine ziemlich normale Entwicklung für US-Unternehmen. Die sind für US-Medienunternehmen, zumal wir sehen das gerade bei Condé Nast auch ziemlich krass. Die haben sehr viel jetzt in London nochmal gewinnt, habe ich zumindest so wahrgenommen. Vielleicht irre ich mich auch, aber es liegt halt total nahe für die Amerikaner, den Hub in Europa in London zu haben, weil die Verbindungen durch die Sprache, durch die Geschichte da sehr eng sind. Das bedeutete für uns mehr Steuerung, auch mehr Kontakt nach London, aber auch manchmal mehr Verwirrung, weil gar nicht klar war, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich und wie kriegen wir eigentlich unsere Themen gelöst. Ja, dann war es so, dass ich auch mehr, also ich war meiner Zeit voraus, ich wollte mehr dezentral arbeiten. Ich habe damals schon gependelt und hatte lange Pendeln hinter mir gehabt, zwischen Hamburg und Berlin und ich war des Pendels so ein bisschen müde und damals war es noch nicht nur eine Zeit, wo das so cool war, mit Arbeitgebern zu sagen, ich möchte ein paar Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten und so kam so eins ums andere und es war dann auch Zeit. Also ich hatte dann diese erste krasse Aufbauphase abgeschlossen, ich habe das erfolgreich abgeschlossen, es war sicher Zeit für eine neue Phase in einer neuen Konstellation und dann habe ich da den Schritt gemacht.
Du hast eben auch schon angesprochen, dass du ja selbst schon immer großer Fan von Blogs warst. Du hattest ja auch einen sehr erfolgreichen feministischen Blog, Kleiner 3, der jetzt aber mittlerweile schon seit ein paar Jahren eingestellt ist. Glaubst du eigentlich, dass das Zeitalter der Blogs wiederum so ein bisschen vorbei ist?
Das glaube ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass die ziemlich zurückkommen werden. Ganz kurz zu Kleiner 3. Kleiner 3 war eigentlich das Blog von Anne Wizurek, die ich vorhin meinte, als ich sagte, sie war die damals fremde Internetperson, die mir einen Job
über Twitter. Stimmt, oh Gott, ja, ich habe die Frage aufgeschrieben und jetzt hatte ich sie doch vergessen zu stellen. Du hast sie also über Twitter
klargemacht. So haben wir uns kennengelernt. Wir haben, sie hat irgendwie 2009 und 2010 getwittert, ich habe ein Jobangebot weiterzugeben, wer hat Bock? Und ich hatte Bock und ich habe dann nicht nur den Job bekommen, sondern auch eine tolle Freundschaft. Also das waren noch Zeiten. Genau, und Jahre später hat sie Kleiner 3 gegründet, ich bin damit eingestiegen und wir hatten auch gleich ganz gut zu tun, weil dann Aufschrei ja um die Ecke kam, auch von Anne unter anderem mit initiiert. Das haben wir versucht, publizistisch zu begleiten. Ich sage versucht, weil es schon damals irgendwie ziemlich, Feminismus und Internet hat damals schon nicht so richtig gut zusammengepasst. Aber deine Frage drehte sich ja ums Bloggen an und für sich und ich sage, aber das ist vielleicht auch meine Hoffnung, dass Blogs wiederkommen werden. Gerade jetzt nach dieser Zeit, wo wir alle sehr in uns gekehrt waren und die Schultern klein gemacht haben und gehofft haben, dass diese dunkle Wolke irgendwie weitergeht. Ich glaube, wir werden eine Wiederbelebung erleben dieser Ausdrucksformen im Digitalen, die nicht nur auf Oberfläche zielen. Also das ist so ein bisschen mein Problem mit Insta und Co. Ich habe überhaupt keinen Bock, ständig visuell zu kommunizieren. Ich will nicht über meine Visualität definiert, bewertet, geliked werden. Das ist für mich vielleicht so ein bisschen, warum ich oldschool Twitter-Fan bin, weil es da eigentlich nicht um Visualität geht. Ja, und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir dahin auch ein bisschen zurückfinden.
Ja, und tatsächlich eine der Kardashian-Mädels, du merkst, ich bin ein Kardashian-Fan, die Kourtney Kardashian, die hat ja auch seit einer Weile schon einen sehr erfolgreichen Blog. Die Kardashians setzen ja Trends. Wer weiß, vielleicht kommt das Bloggen wirklich nochmal größer.
Aber machen die dann auch so Beauty-Kram und so? Weil ich meine,
das nee, die macht eher so Lifestyle-Sachen im Sinne von, die zeigt, wie man die perfekte Bowl macht oder schreibt Artikel über Beziehungen im Alter, hat sie zum Beispiel neulich was geschrieben, das habe ich im Fernsehen gesehen. Oh Gott, ich gucke wirklich zu viel Kardashians. Naja, wie auch immer, sie widmet sich auch deepen Themen. Kommen wir nochmal zurück. Du hast jetzt gerade gesagt, Feminismus und das Internet vertragen sich nicht gut. Ich kann mir natürlich vorstellen, in welche Richtung du damit abzielst, aber erklär nochmal, was du damit meinst.
Ich fange mal vielleicht anders an. Ich mache mehr oder weniger öffentlich was im Internet seit ungefähr 10 Jahren, seit ein bisschen mehr als 10 Jahren. Und ich kann sagen, dass ich in fast allen dieser Jobs Probleme bekommen habe mit Männern, ich muss es dann leider so deutlich sagen, die mich belästigt, beleidigt, bedroht haben. Und zwar immer für meinen Job oder sozusagen im Zusammenhang mit meinem Job. Das hatte verschiedene Gründe. Also ich habe ja zum Beispiel auch Community Management gemacht bei Zeit Online. Da war ein Konfliktpunkt zum Beispiel, dass ich entschieden habe, wie wir unsere Community-Richtlinien umsetzen, wenn jemand mehrfach dagegen verstoßen hat auf Facebook mit zum Beispiel beleidigenden Kommentaren. Und unsere Regel war, Leute dann auch zu blocken, ne? Also wenn jemand wiederholt gegen Standards verstößt, sie daran zu hindern, weiter zu kommentieren bei uns. Und das hat mir dann Bedrohung eingebracht, bis hin zu, ich weiß, wie du aussiehst, ich weiß, wo du arbeitest, du kannst jetzt eins und eins zusammenzählen. So, und das war 2012. Also ziemlich vor dieser Zeit, wo wir als Gesellschaft angefangen haben, uns, glaube ich, mal darüber Gedanken zu machen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen im Internet. Und ich bin nicht die Einzige, die das sagen viele, vor allem schlaue Frauen. Am Feminismus konnte man ziemlich früh die Debatte sehen, die sich dann auch an Rassismus, an Hass jetzt auf Politikerinnen und Politiker weitergeschrieben hat. Ja, So ist das. Tolles Thema.
Wir haben genau über das Thema haben wir auch hier im Podcast gesprochen, unter anderem in der Folge mit der Journalistin Nile, die ihre Forschungsarbeit, ihre Masterarbeit darüber geschrieben hat, über Hass gegen Frauen und vor allen Dingen eben Hass gegen Journalistinnen im Netz. Und sie forscht zu dem Thema schon länger und hat auch nochmal gesagt, dass was es halt braucht und woran es fehlt, auch in Redaktionen, ist zum Beispiel einfach Anlaufstellen zum Beispiel eben, gerade für junge Journalistinnen, dass die wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn sowas unter meinem Artikel steht oder wenn Leute mir schreiben. Also dieses Alleingelassensein und das Problem nicht wahrnehmen ist ganz oft ein Problem. Was glaubst du, was müsste sich ändern? Einerseits gesellschaftlich, aber auch tatsächlich jetzt von redaktioneller Seite aus.
Ja, das sind schwierige Fragen. Also interessant ist ja, dass ich inzwischen ein bisschen natürlich auf der anderen Seite stehe. Also ich wünsche mir, dass Frauen, denen es so geht wie mir, zu mir kommen und mir das erstmal erzählen. So, und was viele davon abhält, das zu tun, ist, dass die rechtliche Situation so schwierig ist. Viele, also ich habe einen eigenen Ordner in meinem E-Mail-Postfach, der ist Drohung. So. Und die meisten Adressen sind halt irgendwelche Fake- und Burner-Adressen auf den ersten Blick, ne? Die, wo klar ist, der kann ich jetzt eine Anzeige stellen, aber die wird immer versanden. Und ich glaube, dass es das sehr schwierig macht. Also die, vielleicht auch diese Verknüpfung von, na, ich habe was gesagt und es ist nichts passiert und ich konnte mich nicht wehren. Und ich glaube, was dagegen hilft, ist, das zu versuchen, ein bisschen zu entkoppeln, zu sagen, es ist schon wert an sich, einen Raum zu haben, wo ich mein Unbehagen äußern kann, wo ich meine Wut äußern kann, auch meine Traurigkeit äußern kann. Und dafür sind Redaktionen wichtig und verantwortlich. Und eben die rechtliche Betreuung, ich habe es als Betroffene immer als wahnsinnig hilfreich empfunden, wenn es zumindest eine Anlaufstelle gab. Also wenn es die Möglichkeit gab zu adressieren, hier ist was passiert, wie können wir damit rechtlich umgehen. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer zu irgendwelchen Ergebnissen führen muss, aber die Möglichkeit, gehört zu werden, auch juristisch gehört zu werden in einem Haus, ist wichtig. Mhm.
Kommen wir nochmal zur Situation der Frauen allgemein eben in der Medienlandschaft. Du hast mal gesagt in einem Interview, ich war in der Regel in meinem ganzen Berufsleben an den Konferenztischen die jüngste, manchmal die einzige Frau und immer die einzige Ostdeutsche. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, das Interview. Ist es immer noch so? Oder hast du das Gefühl, es ist was in Bewegung?
Ich würde erstmal positiv anfangen. Ich habe nie so viele Frauen an den Tischen erlebt wie bei der ARD. Und das nehme ich als wahnsinnig toll wahr. Also nicht, weil ich Frauen für die besseren Menschen halte, sondern weil ich diverse Teams für die besseren Teams halte. Und weil, ja, jetzt mal kurz weghören, Männer, es ist einfach unglaublich entspannt in der Regel. Es ist wirklich deutlich sachbezogener, was diskutiert wird an der Seite, wobei ich auch mit wahnsinnig tollen und sachbezogenen Männern gerade zusammenarbeiten darf in meinem Team, aber das habe ich auch schon anders erlebt in der Vergangenheit in anderen Zusammenhängen. Das Thema der Ostdeutschen, die unterrepräsentiert sind, ist absolut real. Und darin ändert sich nicht so richtig was, zumindest merke ich es nicht. Also auch hier in der ARD ist es ein bisschen eine andere Situation, weil ja qua durch die Landesrundfunkanstalten klar ist, dass es ostdeutsche Landesrundfunkanstalten gibt und deswegen in ARD-Runden auch immer ostdeutsche Vertreterinnen und Vertreter. Aber die Frage ist schon, wo findet diese Sichtbarkeit im Alltag statt? Also die besten Beispiele sind mal Landtagswahlen im Osten. Ne? Ich mir graut es schon immer vor diesen Erklärtexten, die dann irgendwie aus den großen Politikredaktionen kommen, über diese Wählerinnen und Wähler im Osten. Nun bin ich selber auch nicht der Schlaumeier vor dem Herrn, weil ich da auch lange weggezogen bin. Ne? Also meine Familie ist noch in Ostdeutschland, aber ich bin weggezogen und ich bin sicherlich nicht die Osterklärerin. Aber manchmal fehlt mir die respektvolle Ansprechhaltung im Reden über Ostdeutschland. Ich finde, das ist halt immer sowas von Zoo, ne? Also dann wird von der Landtagswahl werden dann die Leute aus Berlin irgendwie mal geschickt nach Cottbus und nach Magdeburg und nach Zeitz und nach Zwickau und dann sagen die, wie die da ticken und es wird irgendwie der Klischee-Beutel ausgepackt und dann fahren alle danach wieder zurück nach Berlin und alle fühlen sich irgendwie verarscht. Also keiner kriegt ein gutes Ergebnis dadurch und diese Art von Kränkungen müssen wir, glaube ich, adressieren, wenn wir jemals wirklich zusammenwachsen wollen.
Wie versuchst du denn selbst, deine Teams diverser zu machen? Ich meine, du bist jetzt eine von den drei großen Chefs beziehungsweise Chefin. Du kannst Dinge ändern. Wie versuchst du das zu machen?
Ich versuche, Leute direkt zu ermutigen, sich zu bewerben auf Positionen, weil ich oft erlebe, dass das Bewerber selbst bekommen, wenn wir Stellen haben und wenn wir es ausschreiben, nicht so divers ist, wie wir uns das wünschen. Ich bin keine Soziologin, ich kenne die Gründe dafür nicht, aber ich selber habe immer die Erfahrung bei mir gemacht, dass es gibt diesen blöden Spruch, Frauen wollen gefragt werden. Also Frauen gucken nicht selber aktiv, sondern sie wollen gefragt werden und sie wollen versichert bekommen, dass man ihnen das zutraut oder sowas. Und das gilt für mich selber total. Ich habe das immer als sehr wichtig empfunden, dass jemand gesagt hat, wirf deinen Hut in den Ring, mach es, wir sehen dich hier. Und ich versuche jetzt, diese Person zu sein. Und das Zweite ist, dass ich versuche, wenn jemand dann sozusagen schon den Fuß in der Tür hat, zu versuchen, die zu sehen, was kann er an den Tisch bringen, was kann er oder sie an den Tisch bringen, was da noch nicht ist, welche Expertise, welche Biografie, welche Brille. Und ich finde, das ist sehr tricky, weil man jemanden ja nicht, nochmal, ne, so wie ich nicht der Ossi vom Dienst sein will, will jetzt niemand irgendwie die Migrantin vom Dienst sein oder keine Ahnung, der Mensch mit Behinderung vom Dienst oder sowas, sondern das ist ein sehr schmaler Grad, Diversität ernst zu nehmen und anzuerkennen und gleichzeitig nicht so einen Fetisch daraus zu machen.
Ja, absolut. Lass uns nochmal konkreter jetzt auch auf deine Arbeit eben für die Tagesschau gucken. Ich habe neulich einen Artikel gefunden über die Studie zum Thema Nachrichtennutzung von Jugendlichen, wo rausgekommen ist, die Hälfte der Jugendlichen findet es nicht wichtig, sich über Nachrichten zu informieren. So, wenn du das jetzt hörst eben als Digitalchefin der Tagesschau, was macht das mit dir und wie versuchst du, die Leute eben doch dazu zu bringen, sich für Nachrichten zu interessieren?
Ich bin nicht wahnsinnig besorgt, weil ich glaube, dass es eine Frage ist, wie bringe ich denn meine Inhalte zu den Menschen? Also ich glaube, bevor man sich aufregt über so eine Aussage oder in Sorgen verfällt, sollte man sich fragen, warum wird diese Aussage getroffen? Und ich glaube, hier lag es daran, dass die Zugänge zu Informationen andere sind. Also das ist wie wenn du die gefragt hättest, wie oft benutzen sie ein Faxgerät oder wie wichtig ist ein Faxgerät für sie. Also ne, es geht sozusagen nicht um diese Geräte sind nicht wichtig, vielleicht ein schiefes Bild, aber wir wissen aus unseren eigenen Channels bei der Tagesschau, dass die erstens erfolgreich sind, auch bei jungen Menschen erfolgreich sind in sozialen Medien. Wir sind bei Instagram jetzt irgendwie bei 3 Millionen Followern, was super ist, weil das nochmal, ne, Instagram, da geht es um Schönheit und Tellergericht und bestimmt nicht um Nachrichten, aber wir holen da Reichweite mit Nachrichten. Wir glauben zu wissen, dass es daran liegt, dass junge Menschen Informationen als Beifang sehen. Also sie gehen nicht bewusst in die Instagram-App, um mal schön Nachrichten zu gucken, sondern auch Nachrichten finden dort statt. Und ich glaube, das ist ein ganz fundamentaler Wechsel in der Rolle von Journalistinnen und Journalisten, der wirklich auch schwierig zu verarbeiten ist, gerade für viele, die den Job schon lange und für sehr große Marken machen, dass sie eben nicht die selbstverständlichen Sender sind, wo alle hinkommen und sich versammeln, weil sie ein Teilnehmer sind von ganz, ganz vielen, die auf der Briefmarke dieses Smartphones stattfinden und sich dann innerhalb einer App vielleicht noch durchsetzen müssen gegen keine Ahnung, die Facebook-Gruppe der Elbmütter und quasi das Fußballspiel, was da organisiert wird, oder. Aber wenn man einmal diese Mauer übersprungen hat, wird es, glaube ich, einfacher, sich damit auseinanderzusetzen. Und für uns bedeutet das, dass wir versuchen, kanalgerecht umzugehen, dass wir versuchen, die Kanäle auch zu verstehen, bevor wir da unterwegs sind, uns in kleinen Schritten nähern, also dieses zu experimentieren, was zu lernen, vielleicht auch mal einen auf den Deckel zu kriegen, zu lernen, zu ändern und weiterzugehen. Oder, was auch für uns wichtig ist, auch mal die Reißleine zu ziehen. Also wir glauben nicht bei jedem Experiment, dass es immer erfolgreich ist und dass wir jeden Kanal bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bespielen werden. Und das macht unseren Erfolg da aus. Und deswegen bin ich realistisch oder auch optimistisch beides, was die Erfolgschancen von Nachrichten angeht für junge Menschen.
Und bei TikTok zum Beispiel funktioniert es ja sehr gut. Der Tagesschau-Kanal bei TikTok, der läuft wie Bolle und ihr seid für einen Grimme Online Award nominiert. Also es geht. Also es funktioniert eben, die jungen Leute zu erreichen. Wie versucht ihr das denn? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr versucht eben die Plattform erstmal zu verstehen, bevor ihr da unterwegs seid. Wie funktioniert da die konstante Wissensaneignung?
Wir laden einfach die App runter und fangen an rumzuprobieren. Es gibt ein Lab bei der Tagesschau und das hilft. Also wir haben einen Ort, wo Innovation gekapselt stattfinden kann. Die muss sich nicht ständig behaupten gegen den Betrieb, sondern sie darf in so einem kleinen Gewächshaus erstmal ausprobieren. Wir versuchen, Menschen an Themen oder an Kanäle zu lassen, die sich dort auskennen, die dort zu Hause sind. Ich glaube, es ist ein riesen Fehler, Cross-Medialität, also das ist sowieso so ein komisches Wort, aber diesen Begriff so zu denken, dass alle alles können müssen, das glaube ich überhaupt nicht, sondern es gibt große Kenntnisse von Kanälen und diese Kenntnisse gilt es halt wirklich zu nutzen. Und ja, was machen wir noch so
cooles? Wie lange hat es gedauert, bis ihr Jan Hofer überredet hattet, dass er für euch bei TikTok auftritt quasi und Videos macht?
Ich glaube, Jan Hofer hätte gerne noch viel mehr auf TikTok gemacht und wir mussten ihn ja davon abhalten. Nein, Quatsch. Nee, das hat überhaupt nicht. Der Jan Hofer ist total heiß auf diese neuen Channels. Das ist total super.
Jetzt haben wir ja eben auch mal kurz über die Süßigkeiten bei dir bei BuzzFeed gesprochen, die du ja mit ausgesucht hast.
Willst du wissen, was wir so gegessen haben?
Jetzt ist natürlich die große Frage, seitdem du bei der Tagesschau bist, was jetzt ja auch schon einige Zeit ist, was hast du da als Chefin süßigkeitentechnisch verändert, mit an den Start gebracht?
Da ich da gar nichts beitragen kann, erzähle ich eine andere Anekdote. Ich habe eine coole Geschichte mit Süßigkeiten und Journalismus, weil was man ja oft macht, ist, man kriegt, also vor Corona kriegt man auch zur Einladung irgendwie Gespräche mit den großen amerikanischen Unternehmen und in ihren Unternehmensdependancen. Und ich weiß ja, wie es ist. Ich habe das auch bei Basket gesehen. Das ist noch viel krasser, als man sich das vorstellen kann. Da sind ja ganze Küchen aufgebaut mit. Irgendwie ist es wirklich wie in diesem Supermarkt, wo alle Süßigkeiten, alle Cereals, alle Milchsorten, alles ist da. Warum? Damit du bitteschön 16 Stunden arbeitest am Tag. Aber das nur am Rande. Und es war für mich total faszinierend zu sehen, wann immer ich solche Veranstaltungen in Deutschland hatte, wo zum Beispiel, nennen wir es mal beim Namen, Facebook eingeladen hat oder Google, die gleichen Journalisten, die vor der Tür sich als unglaubliche Kritiker dieser fiesen US-Unternehmen irgendwie geäußert haben, drin vor Freude gar nicht mehr fertig wurden, als sie die Süßigkeit drin Schokoriegeln vollgemacht haben. Also so ein bisschen das Pendant zu den großen Journalisten-Empfängen früher. Das fand ich immer spannend. Und tatsächlich ist es bei der Tagesschau so, dass es die süßigkeitenfreieste Redaktion, die ich hier erlebt habe. Also ich kenne das noch so bei der Zeit, da wurden dann manchmal so 3 Berge Haribo irgendwo hingeschüttet und dann hat man 2 Minuten nicht hingeguckt und es war, als ob Termiten da waren, die waren einfach weg, diese Süßigkeiten-Nudel. Und bei der Tagesschau sind wir sehr diszipliniert. Es muss ab und zu mal so ein Süßigkeitenautomat aufgefüllt werden. Und zu den Wahlen, also als wir noch sozusagen vor Corona waren und alle zusammensitzen konnten zu den Wahlen, habe ich dann, glaube ich, mal so einen Riesenschüssel Süßigkeiten irgendwo hingestellt. Damit die Leute gut durch den Wahlabend kommen. Und die war dann auch ziemlich leer gefuttert am nächsten Tag. Aber sonst muss ich echt sagen, sind sehr, ja, schon gesundheitsbewusst, leider.
Ja, gut, aber vielleicht auch nicht alle. Und Juliane, vielleicht ist das auch mit der Grund, warum der ein oder andere vielleicht in letzter Zeit abgewandert ist. Vielleicht gibt es bei der Konkurrenz einfach die besseren Süßigkeiten. Aber
ja, ich bedanke mich für diesen Hinweis. Wir werden ihn nachgehen, definitiv.
Danke dir auf jeden Fall für dieses sehr schöne Gespräch und ganz, ganz liebe Grüße an deinen Elbstrand, den ich jetzt ja immer noch, also seit einer Stunde hier vor mir sehe.
Ja, vielen Dank.
Das war die 26. Folge von Die Medienmacherin. Anregungen könnt ihr wie immer gerne direkt an mich schicken über Twitter, Facebook, Instagram oder TikTok. Ich wohne zwar nicht im Internet wie Juliane, aber ich bin oft da. Nur nicht bei ICQ, weil die Nummer habe ich tatsächlich nicht mehr. Wobei, 3... mal fünf. Nee, sie ist weg.